Freunde, zu unserem ganzen Thema möchte ich eigentlich nur einen kleinen Akzent dazu fügen. Und zwar, wenn wir uns mal klar machen, wir leben ja in einer Zeit großer Umbrüche. In manchen Gegenden tauen die Permafrostböden auf und die Folge davon ist, dass ganze Häuser wegrutschen, weil man die Fundamentplanung unter ganz anderen Voraussetzungen vorgenommen hat. Also ich weiß von einem Dorf in Kanada, da müssen Leute umgesiedelt werden, weil die Permafrostböden auftauen und weil die Basis, auf die man ein Fundament gründet, nicht mehr stimmt. Und so kann das gehen. Wir merken, dass wir ein Fundament brauchen, meistens dann im Leben, wenn was ins Rutschen kommt. Wenn also das normale Leben gestört wird durch eine Krankheit, durch eine Erschütterung des Lebens, dann fragen wir nach dem Halt und damit nach dem Fundament, das uns festigt. Und ich habe mir dieses Wort nochmal genau angesehen und wir haben ja schon vieles Wertvolle in der Verkündigung im ersten Teil im Gottesdienst gehört. Was mir wichtig wurde, sind eigentlich ganz wenige Dinge, die ich ganz kurz nur zum Klingen bringen möchte. Und zwar erstens, das Fundament bestimmt die Einheit des Glaubens. Wenn man die ganzen Kirchen, geistlichen Bewegungen und geistlichen Prägungen mal als Räume versteht, in denen sich Leute aufhalten, dann haben diese Räume alle das eine Fundament des Glaubens als Basis. Und die Einheit, die wir oft suchen, um die wir uns bemühen, die muss aber nicht geschaffen werden, sondern die ist in Jesus gegeben. Das Evangelium, das uns anvertraut wurde, das ist ein Evangelium, das alle Apostel abgezeichnet und bestätigt und bezeugt haben. Da hat Andreas nichts anderes erzählt als Petrus oder später Paulus. Es gab in der Urgemeinde eine Übereinstimmung der Apostel über das, was Evangelium ist und was die Basis und die Grundlage des Glaubens bildet. Das war nie strittig. Paulus hat erzählt, dass er extra nochmal nach Jerusalem gegangen ist, aufgrund einer Anregung des Heiligen Geistes, wie er sagt, sich zu vergewissern, dass er nichts anderes predigt als die anderen Apostel. Ich habe ihnen mein Evangelium vorgelegt, sagt er, und die sollten urteilen. Es gab eine Übereinstimmung der Apostel. Und Paulus selber hat gesagt, das Evangelium ist nichts Menschliches, nichts, das ich über Traditionen oder so kennengelernt habe, sondern das ist eine offenbarte, von Gott offenbarte Wahrheit und dafür sind wir Zeugen. Dafür geben wir unser ganzes Leben in die Waagschale. Das ist unsere Wurzel. Und deswegen ist überall dort, wo Jesus Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene, ergriffen wird, Fundament. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir diese Gemeinsamkeit annehmen, dass ich es annehme, dass in anderen geistlichen Bewegungen und Kirchen derselbe Christus zu Hause ist, auf dessen Fundament wir eine Zusammengehörigkeit haben, die nicht erst aufgebaut und aufgerichtet werden muss, sondern die gegeben ist. Die Frage ist nur, ob das Gegebene angenommen wird. Also muss ich das annehmen, wo Menschen Jesus Christus aufgenommen haben in ihr Leben, egal ob sie jetzt katholisch sind, aus einer ganz freien Bewegung und Gemeinde kommen, die alle ganz verschiedene Arten von Gottesdiensten aufführen, die verschiedene Betonungen setzen, die einen ganz anderer Form der Anbetung haben, die mit der Geschichte des Glaubens verschieden umgehen und so weiter. Es gibt große Unterschiede, aber die Einheit besteht in dem gemeinsamen Fundament und das muss anerkannt werden, angenommen werden. Und in der Geschichte ist es manchmal passiert, dass wir Außentüren zwischen unsere Zimmer, die Zimmertüren ausgebaut und Außentüren eingebaut haben, so als gäbe es nur uns. Und das muss wieder rückgängig gemacht werden. Also, die Gemeinsamkeit des Glaubens ist eine Stütze. Und diese Stütze ist wichtig. Mir hat mal ein katholischer Pfarrer, damals war ich noch am Anfang meiner theologischen Laufbahn, sage ich mal in Anführungszeichen, der hat mir mal ein Gesangbuch, ein katholisches Gesangbuch geschenkt. Und da stand drin, Christus führe uns zur wahren Einheit. Ich habe mich lange Zeit gefreut, ich denke, das ist aber ein netter Mensch, dass das so von der Einheit spricht. Heute sage ich, das ist ein bisschen falsch. Wir haben in Christus eine Einheit. Die Frage ist nur, ob wir sie angenommen haben für den anderen und für uns. Und das ist wichtig für den Weg unseres Hauses, dass wir dieses Miteinander akzeptieren, auch im anderen Raum, in der anderen Kirche, in der anderen Bewegung, im anderen Zusammenhang. Das eine Fundament, wo es denn im Herzen angenommen ist, wo Christus im Herzen wohnt, das bindet uns alle zusammen. Und nicht umsonst hat Jesus gesagt, in dem Gleichnis von einem, ich sage jetzt mal, Perlenhändler, der gute Perlen sucht. Das habe ich mir so ein bisschen zu Herzen genommen. Da habe ich mir gesagt, wenn ich also in andere Räume gehe, andere Kirchen gehe, dann suche ich die guten Perlen bei ihnen und nicht das Schlechte. Wer woanders hingeht, um das Schlechte zu suchen, oder das Unreife oder das Schwache, der ist nicht im Sinne Jesu unterwegs. Jesus sucht immer das von ihm Geschenkte. So, und dieses zusammengeordnet werden gibt uns einen anderen Halt in den Bewegungen der Zeit, in den Erschütterungen der Zeit, die kommen müssen. Da brauchen wir die Schwestern und Brüder mit ihrer jeweiligen Betonung. In Korinth war ja interessant, da haben ja die einen gesagt, ich höre auf Paulus, die anderen auf Petrus und so weiter. Die exklusivste Gruppe hat gesagt, wir hören nur auf Christus, wir hören auf keinen von euch. Das heißt, das Problem, was sie hatten, war, dass sie nicht alles von allen angenommen haben. Sie haben aussortiert. Sie waren wählerisch. Und Paulus hat ihnen bescheinigt, das könnt ihr machen, aber das ist ein Unmündigkeitsstatus. Das ist geistliches Babyverhalten. Was ihr braucht, das ist eigentlich die Akzeptanz der göttlichen Vielfalt und auch die Annahme, dass bei mir selber und bei anderen Stärken und Schwächen vorhanden sind. Und da habe ich mich gefragt, wie soll man denn dieses Miteinander gestalten? Und da bin ich eigentlich auf 4 Punkte gekommen, und viel mehr möchte ich auch gar nicht sagen, die mir wichtig waren. Und zwar, das erste Stichwort heißt für mich ergreifen. Der Glaube ist immer ein Ergreifen von etwas. Also, die Vergebung kann ich nur ergreifen, indem ich meine Schuld bekenne. Und ich kann meinen Bruder, meiner Schwester nur Mut machen, dasselbe Gleichen zu tun, wenn ich deren Vergebung ernst nehme. Wir haben nämlich in unseren Gemeinschaften das Problem, dass wir für uns selber gerne wollen, dass wir schnell Vergebung kriegen und dass alles vergessen wird von allen. Wenn ich mir aber anhöre, wie geredet wird, da stelle ich fest, dass wenn es um die Sünde einer anderen Person geht, wir sehr, sehr großzügig werden, was die Vergebung angeht. Und das geht nicht. Das ist eine Störung der göttlichen Hausordnung, wo das passiert. Was wir brauchen ist, dass ich die Schwachheit des anderen begleite, indem ich sage, ich wünschte dir, du könntest sie überwinden. Nicht, ich freue mich, dass ich in dir ein Beispiel habe, das mir hilft, sicherzustellen, dass ich besser bin. Ich wünschte dir, du könntest sie überwinden. Also das Ergreifen ist das Erste. Das Zweite ist das Erbarmen. Wenn Gott dich mit der Schwachheit eines anderen Bruders, einer Schwester zusammenführt, macht er das manchmal auch deshalb, weil in dieser Begegnung unser Herz offenbar wird. Es wird offenbar in unserer Reaktion auf diese Schwachheit, was bei uns drin ist im Herzen. Ob Arroganz und Stolz oder ob ich fähig bin, barmherzig zu sein. Das gilt auch für eine andere Kirche und ihre Schwachheit oder eine andere Bewegung und ihre Schwachheit. Wir werden an dem Erbarmen gemessen und nicht an der Rechthaberei. Dann geht es drittens um das Stichwort des Erneuerns, die Begegnung mit anderen Schwestern und Brüdern, auch anderer Prägungen, stößt auch immer Reinigungsprozesse an. Ich werde immer, mir wird erklärt, ohne dass es jemand sagen muss, Mensch, hier und dort gibt es Sachen bei dir, die hast du Gott noch nicht richtig ausgeliefert. Das zeigt dir der andere wortlos durch sein Dasein, durch sein Zeugnis. Und schon auf einmal gewinnt der Glaube eine neue Facette, der in mir wohnt. Ich lerne was dazu. Also das Erneuern, das in die Tiefe gehen ist wichtig. Wissen Sie, wir schimpfen immer so über die Politiker, aber ich habe jetzt mal einen Politiker erlebt in einer Diskussion, der offen, ehrlich seine Fehler zugegeben hat. Da dachte ich, Mensch, das ist eine Beichte. Die hättest du dort nicht erwartet. Wo jemand offen dazu stand, das und das habe ich aus den Gründen falsch gemacht. Und sich nicht rechtfertigte, nicht rausredete. Da konntest du zugucken, wie die ganze Atmosphäre dieser Sendung umbrach. Im säkularen Raum. Um wie viel mehr passiert dasselbe, wo wir diesen Weg gehen. Das ist ganz erstaunlich. Also das Erneuern ist wichtig. Und das Letzte, was ich sagen will, das ist das Ergänzen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir in uns selber und auch in unseren Gemeinschaften nicht alle die Kräfte und Begabungen und Charismen haben, die wir für unseren geistlichen Weg brauchen. Wir sind begrenzt. So wie jedes Ehepaar viele Möglichkeiten hat, aber auch begrenzt ist. Jede Ehe hat auch eine Grenze. Da passt nicht alles rein. Und so sind wir begrenzt. Und Gott hat uns dieser Begrenzung überlassen, weil er wollte, dass wir auf die jeweils anderen angewiesen bleiben, um so sein Haus zusammenzubringen, zusammenzuordnen, dass zusammenkommt, was zusammengehört. Und der Maßstab muss sein, aus meiner Sicht, wo er jemanden angenommen hat, sind wir auch gerufen, die Person anzunehmen. Also diese Einheit, dieses Zusammengefügtwerden zu einem Miteinander, das ist ein göttliches Programm. Und wenn wir das geistlich verstehen, werden wir merken, dass wir daran nicht vorbeikommen, weil unser ganzer innerer Mensch darauf angelegt ist, diese Ergänzung der Schwestern und Brüder zu haben. Und da will ich noch einen Punkt sagen, der hier sehr wichtig ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wählerisch im Annehmen sind. Es gibt manchmal so viele Wünsche und Vorbehalte, die in einem menschlichen Herzen zustande kommen, dass kaum noch was angenommen wird. Bei dem gefällt mir das nicht und dort das nicht. Und versteht ihr? Das Annehmen bedeutet nicht, da ist jemand, mit dem bin ich befreundet oder den finde ich gut. Sondern ich muss Gottes Reden auch dann annehmen, wenn es durch jemanden zu mir kommt, mit dem ich gar nicht kann. Ich spüre aber, hier redet Gott. Seien Sie bitte nicht wählerisch im Annehmen dessen, was Gott zu Ihnen sagt. Und er gebraucht manchmal ganz bewusst Leute, die Sie nicht mögen, um Ihr Herz weit zu machen, dass Gott zu Ihnen sprechen kann und dass Sie ihn hören im Reden und Dienen einer anderen Person. Und so werden wir sozusagen aus unserer eigenen Enge erlöst, indem wir in die Weite des Leibes Christi hineingeführt werden, Schritt für Schritt. Und die Basis ist das Evangelium, das angenommen ist. Egal in welcher Fassung, in welcher Farbe, sage ich mal. Das Evangelium ist vorgegeben, da dürfen wir nichts wegnehmen. Und wer das angenommen hat, der gehört auf dieses Fundament dazu. Und jetzt ist es wichtig zu sagen, und weil Gott dich angenommen hat, nehme ich dich auch an. Ich nehme dich an, der du anders bist als ich. Ich nehme dich an. Das fängt in der eigenen Gemeinde an, dass die Gruppenbildung und Absetzbewegung überwunden wird. Und das geht dann, das wächst dann weiter über die kirchlichen Grenzen hinaus. Aber die Gemeinsamkeit am Fundament war ein Akzent, der stach mir so sehr ins Auge, dass ich ihn gerne mal versuchen wollte zu formulieren. Daran hängt geistlich sehr viel für uns. Und wo wir es tun, kommen wir in die Fülle Gottes hinein, in die Fülle der Spendung seines Heiligen Geistes, in die Fülle der Weisheit, in die Fülle der Hilfe. Und auch unser eigenes Herz wird größer, sodass mehr Gnade Gottes hineinpasst.